Hallihallo, liebe motorsportmagazin.com Zuschauer. Ja, Florian und ich melden uns hier zurück mit ein bisschen mehr Sicherheitsabstand als sonst aus dem Studio. Aber wir dachten, einmal versuchen wir es hier mal. Und
ich hatte ein bisschen Heimweh.
Nutzen die Kulisse, genau. Ja, wenn man sonst hier auch wohnt, in diesem wunderschönen Studio, dann kommt man zu Hause nicht mehr klar. Ne? Ja.
Fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf.
So ist es. Ja, warum sind wir hier? Wir wollen natürlich wieder Fragen beantworten. Q&A-Time. Ihr habt wieder einiges eingesandt. Mit dem Hashtag AskMSM könnt ihr da unten in den Kommentaren fleißig weiterfragen. Wir haben ja im Moment ein bisschen mehr Zeit für solche Dinge. Von daher immer her mit den Fragen. Wir antworten gerne auch auf Unsinnfragen. Wobei, meistens sind die ja ganz okay. Zum Beispiel. Ja. Sehr gut sogar, genau, ist die erste Frage hier von Speed Junkie. Man liest oft, dass der Lewis Hamilton lediglich von Schumis Vorarbeit bei Mercedes profitiere. Oder geht doch eher ein Großteil der Erfolge auf Hamiltons Kappe? Was meint ihr dazu?
Also bei uns liest man das nicht.
Sag
ich jetzt mal so. Nein. Finde ich nicht.
Ist schwer einzuschätzen. Also man kann jetzt irgendwie, klar, Michael hat da sicherlich irgendwelche Grundlagenarbeiter verrichtet, aber ich weiß jetzt nicht, letztendlich denke ich mal, geht es dann echt eher so um die Ingenieure. Ich glaube, Michael will dann jetzt 3 Jahre da.
Ja, woher kam denn die Dominanz? Die kam mit der Power Unit.
Genau.
So. Ja. Und die hat Schumi, glaube ich, nicht entwickelt.
Bist du sicher?
Ja, ist halt nun mal so. Ja. Mercedes hat sich halt engagiert, diese Power Unit zu bringen und hatte da halt einen gewissen Entwicklungs- oder... Ja. Erfahrungsvorsprung, weil die einfach dieses Motorkonzept ja auch als erster so mit befürwortet ins Spiel gebracht haben. Ja. So, und da war die halt von 2014 halt direkt am Start, als diese Regeländerung kam.
Ja, aber ich denke ansonsten vielleicht so ein bisschen dieses ganze Teamgebilde, die ganze Mentalität, die jetzt so hinter Mercedes steckt, die ist schon so ein bisschen so, wie das jetzt früher bei Ferrari war, zu Schumis Zeiten. Also, dass man da wirklich diese Kultur hat, wirklich jeden Stein 8-mal umzudrehen, wenn auch nur irgendwo ein Mini-Ding falsch ging. Ich meine, bei Ferrari, ich habe jetzt neulich jetzt wieder Real Life gesehen von 2004 Manicur, die krasse 4-Stops-Strategie, wo halt wirklich zum Beispiel mal alles passte. Das war halt einfach nur so stellvertretend für diese ganze Ära, wo eigentlich nie was schiefgegangen ist. Und genau so läuft es eigentlich auch bei Mercedes. Also wenn da mal einmal irgendein Defekt auftritt, dann ist es ja schon eine Woche auch bei motorsportmagazin.com Schlagzeilen darüber, wo wir das schön ausschlachten können, weil das halt so besonders ist.
Ja, also, ist was dran. Ja. Ich glaube, das ist auch, ich meine, ich weiß ja nicht, inwiefern Toto von Schumachers Arbeitsweise irgendwas mitnehmen konnte innerhalb des Teams, aber Toto ist selber so ein Pedant.
Ja.
Also der ist selber schon so drauf, dass der keinen Stein auf dem anderen lässt und so ein absoluter Perfektionist ist und so ein Antreibertyp und so. Also ich glaube nicht, Ich glaube, das ist sein Werk, das von Niki Lauda vor allem auch. Die beiden haben das Team schon. Das, was früher Jean Todt und Schumi und Ross Brawn bei Ferrari gemacht haben, haben, glaube ich, vor allem in dem Fall halt dann Hamilton, Wolf und Niki gemacht.
Ja.
So. Also Schumi hat damit nicht so viel zu tun, denke ich.
Ist aber ein guter Punkt hier, denn du sprichst da mit jemandem an, der Teil der nächsten Frage ist, die eigentlich gut dazu passt, direkt von Andreas Madric. Er möchte eben wissen, inwiefern wird Niki Lauda bei Mercedes fehlen? Als Mensch sowieso, aber auch als Mentor und als Ratgeber. Also ich denke mal, die Ratgeberfrage hast du gerade schon beantwortet.
Ich glaube sehr.
Was heißt, wird fehlen, ist ja gut. Ja. Er fehlt ja jetzt schon eigentlich relativ lang. Also es ist jetzt eigentlich, wenn man die ganze Krankheit dann noch mit einbezieht, schon weit über ein Jahr jetzt so. Also klar, also als Ratgeber halt vor allem, weil letztlich, er war halt auch so immer der Draht auch so eher vielleicht zum Fahrer, als ehemaliger Fahrer natürlich. Richtig. Der weiß gerade auch als Fahrer in einem WM-Kampf, der weiß halt auch, wie es so ausschaut, wie es für so einen Lewis Hamilton
Der weiß alles, der wusste alles, der war keiner, der so erfolgreich in dem Sport war, oder einer, der so erfolgreich in dem Sport war, keiner kennt den Sport besser als so ein Typ, außer weil Niki Lauda auch, der war jetzt nicht nur schneller Rennfahrer, sondern auch, der hatte auch was im Kopf. Der Niki, der war so ein vielseitiger Mensch. Alles, was der angefasst hat, wurde mehr oder weniger zu Gold. So. Ich meine, aber auch das Geschäftsmann genauso erfolgreich. Okay, bei Jago als Teamchef, das war jetzt nicht so geil, aber nein, aber Niki war ja schon so ein Typ, der auch alles, was er gemacht hat, richtig gemacht hat. Der hat jetzt nichts irgendwie halbärschig oder so gemacht, sondern wenn er was gemacht hat, hat er es richtig gemacht. So. Und wie du schon sagst, für die Fahrer als Bezugsperson, auch hat Bottas ja sogar gesagt, als Bottas da 2018. Als sie ihm dann jeden Knüppel zwischen die Beine geschmissen haben, er für Hamilton Platz machen musste, nicht mehr gewinnen durfte und so weiter, dass der Lauda ihm da auch schon noch geholfen hat. So, also die wenn er dann mit ihm gesprochen hat oder so. Mhm. Oder das war ja dann kurz, bevor Niki dann krank geworden ist. Aber ja, als Bezugsperson für die Fahrer sehr wichtig. Aber ich glaube auch, was das Fädenziehen im Hintergrund angeht, auch für den Toto Wolff, der, ich meine, Niki hatte schon 30, 40 Jahre Formel 1 Erfahrung, als Toto Wolff da überhaupt ankam. So. Also Niki war in dem Geschäft schon so lange drin, der wusste eh schon, wie der Hase läuft. So. Das war auch für den Wolff wichtig.
Ja, also deshalb ist diese Mentor- und Ratgebernummer hier, Mensch, wie gesagt, sowieso, da brauchen wir nicht drüber reden, sehr, sehr wichtig, genau. Also ich meine, im operativen Geschäft ist ja sowieso jetzt so nicht der gewesen, der da die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, wo ist er, wie Toto Wolff so. Aber Niki Lauda hat da natürlich wirklich, nicht umsonst hat man immer von einem kongenialen Duo da gesprochen, von den beiden. Also das war ein echt gutes Sparringspartner.
Das waren ja sicherlich nicht nur Toto Wolff-Entscheidungen, die getroffen wurden, sondern Toto und Niki, wir haben jetzt fünf Stunden drüber geredet, Entscheidungen.
Richtig, genau. So. Ja. Also da hat Toto ja auch immer von gesprochen. Und ich meine, Toto ist der Mann, der auch gerne mal Sachen erzählt, die jetzt nicht so stimmen. Also ich möchte keine Lügen unterstellen, natürlich. Ich meine, das ist einfach das bekannte Understatement von Toto Wolff, was wir ja kennen, diese Tiefstapelei zum Beispiel. Ja. Aber wenn er dann über Niki Lauda spricht und sagt, wie wichtig er eben als Sparringspartner war, dann hat das auch Hand und Fuß und stimmt dann auch so.
Ja. Also, da muss man von ausgehen. Ich meine, Niki hat allein Lewis Hamilton dahin geholt. Der hat den bearbeitet und gesagt, hier, Junge, verlass doch mal McLaren, nimm eine neue Herausforderung an mit uns. Kannst du was richtig Großes
werden. Das war eigentlich die wichtigste Leistung Laudas für Mercedes, also dass sie da den geholt haben.
Jetzt guckt euch an, was die letzten 6 Jahre passiert ist. So. Ja. Hätte Niki den da nicht hingeholt, wer weiß, was aus dem geworden wäre.
Absolut. Ja, was Mercedes so stark macht, ist natürlich, du hast es eben auch schon mal angesprochen, vor allem die Technik, die Power Unit Ära hat im Grunde da den Grundstein gelegt für den Erfolg in unserem noch aktuellen Printmagazin, was ja immer noch hier schön auf dem Tisch liegt. Wenn ich es denn jetzt korrekt... Ist das das aktuelle?
Wir haben
schon so viele Magazine geschrieben, da blickt man nicht mehr durch. Ne? Da geht es auch um Mercedes. Da geht es nämlich darum, ob sie jetzt ihre... Ich weiß nicht, warum Stefan da nochmal drüber schreiben musste, aber ob sie ihre Ära vergolden...
Ich hab AMG schon gesehen,
du hast das auch noch gewettert.
Habe ich schon drüber?
Ja, du warst schon... Ich habe Seidel gesehen, das ist auch schon Mercedes. Ja, hast du das gedacht?
Kurz davor.
Ich blätter noch ein bisschen. Wir sollten hier mal wirklich so ein paar Post-its reinmachen. Hier, ne? Nee, das ist die Kostengrenze, mein Freund. Ja, aber es geht offenbar in diesem Heft auch irgendwo um Mercedes. Hier geht es zum Beispiel auch um die aktuelle Technik des aktuellen Boliden. Ich denke mal, unser Videomensch kann das auch noch ein bisschen schöner unten aus dem E-Paper einblenden. Denn das gibt es auch. Ihr braucht nicht zum Kiosk rennen in diesen Zeiten.
Könnt ihr auch gar nicht.
Wird auch schwierig. Dürft ihr nicht, könnt ihr nicht. Und wenn ihr Pech habt, gibt es unser Magazin dann noch nicht mal mehr. Wer weiß. Aber auf jeden Fall gibt es das immer im E-Paper. Dann könnt ihr es einfach am PC lesen. Oder natürlich einfach im Abo ist unten alles verlinkt. Während ich weiter nach dem Mercedes-Artikel hier suche, da ist er. Die silberne Krönung. Ja. Ich meine, wie viele Titel sind jetzt in Folge schon gewesen? 6, 5? Ja, 6. Ist schon gekrönt eigentlich. Aber ja, sie können noch die Ferrari-Rekorde da, die allerletzten dann in WM-Serien noch übertreffen, sogar nicht nur einstellen. Ja, das geht noch tatsächlich. Darum geht es hier um, die Technik geht es hier. Wie gesagt, E-Paper gibt es und im Abo natürlich zum kostengünstigen Jahrespreis. Kein Zwangsabo. Ihr kennt das. Wenn ihr es noch nicht kennt, wisst ihr es jetzt. Alle weiterführenden Infos unter dem Video verlinkt. Da einfach mal vorbeischauen. Ja, und dann ist das aktuelle Magazin dann auch bald bei euch, was schon in Produktion ist, so halbwegs. Gut, dann geht's weiter hier. Von Impastor Castor kommt die nächste Frage. Ne, Impastus Castor.
Ja. Pastor wäre schöner.
Pastor wäre schöner, ja. Aber Castor ist nicht so schön, aber okay. Was würdet ihr davon halten? Den Einsatz von DRS auf eine maximale Anzahl im Rennen zu beschränken, statt es immer einsetzen zu dürfen, wenn man eine Sekunde hinter dem Vordermann fährt. Also, dass man es auch zur Verteidigung verwenden darf. Und dann gibt es hier noch eine Kombi-Frage von ROW Garfield, die sehr lang ist. Ich kann die jetzt mal kurz abkürzen. DRS abschaffen im Rahmen der Regelreform, ob das nicht sinnvoll gewesen wäre und stattdessen einen elektrischen Boost zu bringen. Dann gibt es eben bei Rückstand einer Sekunde 5 Sekunden, für 5 Sekunden einen Leistungsschub von vielleicht 25-50% über dem Maximum. Darin sieht er Vorteile, könnte an Stellen eingesetzt werden, an denen DRS eben schwierig ist, wie 130R in Suzuka oder im Tunnel in Monaco. Regen, nasse Strecke etc.
Wie meint er 50% über dem Maximum?
Ja, wahrscheinlich.
500 PS Boost oder was?
Das lese ich so, ja. Also das klingt...
Das klingt technisch,
interessant.
Das klingt technisch schon mal nicht umsetzbar. Also wenn das jetzt damit gemeint war, 25-50% über dem Maximum, wenn das Maximum 1000 PS sind. Das
steht über dem Maximum, ja.
Also, ja, da weiß ich nicht, was der Motor... Also dann kommen wir mit der 4-Motorregel aber nicht, 3-Motorregel aber nicht mehr hin. Wenn du den Knopf einmal drückst, dann brauchst du schon mal einen neuen.
Also bei Renault auf jeden Fall. Ja. Das wird lustig, glaube ich.
Aber prinzipiell...
Also wir haben einmal die Frage, ja, quasi so ein bisschen das DTM-Prinzip, können wir sagen, und einmal so ein bisschen das Formel-E-Prinzip. So, Anleihen. Ja.
Tatsächlich finde ich, dass das DRS mittlerweile so gut abgestimmt ist, dass sich da nichts mehr ändern würde. Hm. Am Anfang war es sehr inflationär. Du hast halt das DRS, das war ja was ganz Neues und es war halt teilweise so lame einfach nur, dass du halt den Knopf gedrückt hast und noch vorm Anbremsen einfach eingeschert bist und vorbei warst. So war das ja zu Anfang.
Eriksen, Alonso, der legendäre Move, den er mal gefeiert hat auf Twitter.
2015 in Suzuka oder wann das war. So, und das hat sich ja dann irgendwann eingependelt. So seit 2017, 2018, finde ich, sind die DRS-Zonen auf den Rennstrecken so gut abgestimmt, dass du richtig geile Kämpfe hast, so wie Leclerc, Verstappen auf der Hangar Straight, Silverstone und so. Das geht halt richtig ab, auch schön mit Ausbremsen noch hinterher und so. Also ich finde tatsächlich, dass das DRS seiner jetzigen Form gar nicht mal so verkehrt ist. Außerdem, ja, wie soll ich sagen, wenn du es jetzt dann für den Verteidigenden auch noch erlaubst, einerseits hat das was, andererseits kannst du noch ganz ohne fahren, weil dann mach einfach beide den Flügel auf und dann hat sich's erledigt. Ja. Und das ist mal Punkt 1. Die Limitierung x-mal im Rennen. Wenn einer den dann aufgebraucht hat oder beide den aufgebraucht haben, fahren sie garantiert noch hintereinander her. Dann wird nichts mehr passieren. Also
ich bin da eigentlich voll bei dir. Also ich finde es auch, die Dosierung ist jetzt sehr gut geworden. Man hat ja viel experimentiert über die Jahre dann mit der Länge der DRS-Zone, auch mit der Anzahl der DRS-Zonen je Strecke. Da versucht, dass man vielleicht die erste DRS-Zone nur nutzt, um erstmal wirklich ranzukommen und dann erst in der zweiten überholen kann. Ja. Oder schon in der ersten schafft und dann der Gegner in der zweiten kontern kann. Je nachdem, wie viele Messpunkte man hat. Also ich finde das mittlerweile auch sehr gut, sehr gezielt eigentlich ausgerechnet. Deshalb würde ich jetzt auch nichts mehr ändern. Also wenn die Frage jetzt vor 3-4 Jahren gekommen wäre, als es noch so war, wie du eben beschrieben hast, dann ja, dann würde ich mal sagen, ja, könnte man vielleicht mal überlegen, ob man es anders macht. Der erste Punkt jetzt hier, ja, mit dem Begrenzung, wenn es dann ganz weg ist, ja, geht halt nichts mehr. Gut. Das andere ist jetzt diese Turbo-Boost-Frage, Leistungsschub. Hm. Ja, gut, weiß ich nicht. Also wenn man es nicht so macht wie in der Formel E von mir aus und realistisch macht, nicht wie ihr jetzt mit 50% oder was. Formel E finde ich halt, das ist zu verspielt. Also es passt zu Formel E, da können sie es gerne so machen, aber in der Formel 1, ich will auf jeden Fall nicht irgendwelche komischen Zonen sehen, die da überfahren werden müssen, so Mario Kart mäßig. Also,
das auf gar keinen Fall.
Das ist nicht Formel 1.
Also als Ersatz fürs DRS, ja, könnte man machen. Aber das DRS erfüllt den Zweck eigentlich schon. Ich wüsste jetzt nicht, was ein Boost dann da anders macht. Außer, dass es halt, ist halt technisch, kostet wieder Geld, wenn du sowas machst, auf eine Art und Weise.
Ja, das gerade im Moment finde ich das jetzt auch. Ja. Klar, die Frage kam jetzt sicherlich schon ein bisschen länger her gewesen, dass die gestellt wurde, weil in der aktuellen Situation, wenn gespart wird, ohne Ende ist sowas, was jetzt sehr aufwendig
ist.
Ich meine,
dass es sinnlos Geld ausgeben, weil du hast halt schon ein DRS-System, was funktioniert. Ja. So, wenn du jetzt dann sagst, wir schaffen das wieder ab, bauen jetzt dafür noch eine Boost-Funktion irgendwo, implementieren die in den Motor. Sicherlich muss jetzt das Rad nicht neu vorgefunden werden, aber es kostet halt trotzdem Geld. So.
Absolut, ja. Und dann geht es noch der Punkt, hier halt angesprochen, mit Sicherheitsbedenken. Tunnel von Monaco, 130 eher oder im Regen. Ja, ich glaube, im Regen brauche ich weder DRS noch irgendeinen Booster, ist egal. Ja. Also, so, und jetzt im Tunnel von Monaco, ob da jetzt noch der Boost da ist oder nicht da ist, wird in Monaco halt 0,2 Mal pro Rennen überholt und nicht 0,1 Mal.
Ich glaube auch.
Macht es jetzt auch nicht so den Unterschied. Ich glaube, das bringt einfach nichts, wenn wir an Ricardo denken, der sich da verteidigt hat, ohne MGU, K
sehr,
oder
H. Sehr schönes Beispiel. Da hatte der Vettel nämlich 150 PS Boost das ganze Rennen, das hat es nicht geschafft.
Eben. Ja. Also das ist halt der Punkt. That's da bringt gar nichts.
Monaco.
Monaco ist völlig egal. Da kannst du auch mit deinem Privatwagen fahren wahrscheinlich. Ja. Und da kommt keiner vorbei. Wahrscheinlich noch eher, weil der breiter ist.
Ja. Breiter ist vom 1-Auto.
Ja, mittlerweile auch nicht mehr. gut, und dann so Kurven 130 eher vor Suzuka, weiß ich eh nicht, warum es da kein DRS geben sollte vor 130 eher.
Vor 130 eher.
Wenn man es vorher zumacht. Ich meine, wir sind ja hier, es gab ja auch schon entsprechende Versuche, so Silverstone, das ist ja tatsächlich böse geendet. Vielleicht ist das hier so ein bisschen im Hinterkopf, dass man da mal dachte, durch die erste Kurve da mit offenem Flügel fahren zu können. Das war auch vor allem Grosjean wieder mal, glaube ich, aber auch Eriksen. Es ging auf jeden Fall nicht so gut aus. Also ja, da, okay.
Aber was ich noch okay fände, wenn du sagst, halt, du limitierst das auf eine gewisse Anzahl und dann nach eigenem Ermessen, nicht nur eine Sekunde. Wenn einer sagt, boah, ich bin 3 Sekunden hinten dran, aber wenn ich jetzt 5 hintereinander DRS aufmache, dann schaffe ich das. Dann soll das machen. So, also ja. Das wäre zum Beispiel noch okay, also weil es dann ein taktisches Element ist, weil die Leute noch überlegen müssen, wann benutze ich das und spart sich einer dann auf. Stell dir mal vor, es haben sich an der Spitze das irgendwie alle aufgespart und dann hast du so 15 Runden Verschluss, eine Safety-Car-Phase wie in Brasilien und dann kommt so ein Pierre Gasly oder Alex Albon Typ, der hat aber noch drei. Dann geht's aber rund. So. Ja. Also das ist dann zum Beispiel auch nett.
Klar.
Also so, stimmt, ja. So den Ansatz würde ich noch verstehen. Mhm. Das wäre was, das könnte man überlegen, aber ansonsten...
Ja, kann so eine gewisse Unvorhersehbarkeit mal reinwürfeln.
Genau. Kann
so
eine neue Dynamik reinbringen.
Sind,
so.
Ja.
Wenn du es halt unabhängig von der Sekunde halt machen darfst. Das ist auch nicht verkehrt. Mhm. Aber das könnte man schon noch überlegen.
Ja, ich meine, so im Training qualifizieren kann man ja eh machen, was man will, so oft aufmachen. Könnte man von mir so im Rennen dann auch machen oder halt dann begrenzen vielleicht so oft auf.
Genau, nicht so oft wie du willst, sondern halt begrenzt, weil sonst ist es witzlos. Genau. So, sonst macht das jeder die ganze Zeit.
Logisch,
ja.
So. Gut. Gut, dann haben wir auch schon die letzte Frage hier für heute und die ist nebulös, nämlich von The Nebulous. Und die ist auch nebulös. Ich bin Fußballfan und bin gegen Ende der letzten endlich ein bisschen
endlich in die Formel 1 reingerutscht. Endlich die letzte Saison, wie mancher Fußballfan jetzt vielleicht denken wird. Endlich war es die letzte Saison von der Formel 1. Endlich ist Schluss mit dem Blödsinn.
Endlich gibt es keinen besseren Sport mehr. Ja. So,
der war gut.
Wo war ich? Warum war der gut? Der war nicht gut, das ist Fakt.
Ja, schon okay.
Ja, so. Also im Fußball meint er, ist immer ein großes Problem, wenn Sportevents in Ländern wie beispielsweise China ausgetragen werden. In denen Menschenrechte nicht unbedingt den höchsten Stellenwert haben.
Wieso ist das da ein Problem?
Naja, keine Ahnung, FC Bayern Trainingslager oder so, wird glaube ich schon mal
ganz kritisiert.
Ehrlich, China-Tour
oder soll was. Noch, wo soll noch mal so eine WM stattfinden? Mit Zwangsarbeitern und so, erbauten Stadien?
Eben.
Habe ich gehört.
Das auch.
Katar.
Ja, so. Genau. So Geschichten, ja. Also aber die Frage jetzt, wir wollen ja über Formel 1 reden, ist eben hier, ob das in der Formel 1 auch mal ein Problem ist oder war. Ja, und oder ob solche Umstände hier in der Formel 1 gar nicht zur Diskussion stehen.
Da muss man die Frage korrigieren. Auch ein Problem. Im Fußball ist ja offenbar kein Problem, sonst würden wir ja nicht schön WM in Russland und Katar machen.
Naja, das heißt Problem. Also Problem heißt, Problem wird klar erstmal angesprochen von irgendwem und der Finger wird in die Wunde gelegt. Und da gibt es ja schon im Fußball, dass da entsprechende Sportmagazine, was weiß ich, von Sportschau und Co.
Aber dann
dann
wird es von den Offiziellen, von der Sporthoheit schön konsequent ignoriert, weil der Rubel muss rollen.
Ja.
Und genauso ist es in der Formel 1
auch. Ja, exakt. Ja. So. Nur, dass die Kritik vielleicht, deshalb kommt die Frage, weil er es offenbar nicht mitbekommen hat. Gut, er war offenbar noch nicht so im Formel 1-Kosmos unterwegs. Aber tatsächlich, ich würde mal sagen, ich kriege das so halbwegs mit, wie es jetzt im Fußball aussieht und wie es in der Formel 1 aussieht. Ja. Und in besagten Sportmagazin, die es da vielleicht gibt, geht es dann auf jeden Fall öfter mal um Fußball und Menschenrechte und zu Fragen wie WM Katar. Aber um Formel 1 geht es bei sowas eigentlich nie, obwohl es das auch müsste.
Also, müsste, ja klar. Ja. Weil, als wir früher in Russland gefahren sind, nachdem die gerade die Ukraine überfallen haben und alle gesagt haben, wie geil Russland ist, habe ich mir auch gedacht, Leute, habt ihr alle keine Eier? So, ist ja nun mal so. Aber es ist halt ein schöner neuer Markt, Putin zahlt viel Geld, viele Russen wollen gerne dicken Ferrari und Mercedes fahren, ein schönes Prestigeobjekt, so, das ist das lohnt sich hier.
Ja,
so.
Es ist halt immer das Gleiche. Also ich meine, China ist ja Formel 1, wenn hier Fußball-China angesprochen ist, China Formel 1 fährt auch in China. Da wird das überhaupt nicht thematisiert, weil China ja so wichtig ist für Automobilindustrie, ist bekannt, das ist ein ganz wichtiger Markt. Deshalb, da geht halt, der Rubel rollt, du sagst es, in China rollt der, was rollt da, der Yen oder was? Nee, keine Ahnung, was da ist. Der ist in Japan, ne? Ich weiß nicht, was in China ist, wahrscheinlich, keine Ahnung, Reis.
Eigentlich müsste man das wissen.
Sollte man wissen.
Ich komme aber gerade nicht drauf, vielleicht fällt es uns noch ein.
Ja. Okay, wir bringen jetzt auf jeden Fall keinen dummen Witz mit gewissen Dingern. Was wollte ich sagen? Ja, in China, es gehen halt immer diese, es ist wie im Fußball, da ist halt auch Big Business, es geht es halt dann immer vor.
Big Business auf der Erde. So.
Aber das Thema gab es tatsächlich, gab es an der Formel 1 mehrfach. Ich meine, Bernie Ecclestone hat über die vergangenen, was weiß ich, zwei Jahrzehnte, sage ich jetzt mal vor allem, mit einem Bahrain ja auch zum Beispiel das 2011 ausgefallen ist, eben wegen arabischem Frühling. Ne? Also da waren auch schon Probleme vorhanden und generell auch da so ein Land ist, wo man ein großes Fragezeichen
da machen kann. Das haben die aber nicht ausfallen lassen, weil die irgendwie jetzt, wie soll ich sagen, auf Druck der Öffentlichkeit oder auf, die hatten einfach Schiss.
Weil
das dann nämlich Krisenherd war.
So. Richtig. Also das war auch keine Reaktion auf irgendwelche Menschenrechtsaktivisten, die es auch da immer gibt. Ich meine, in Spa war ich, glaube ich, damals sogar mal vor Ort, als dann irgendwie irgendwer ankam mit irgendwelchen Transparenten sogar. Also jetzt nicht wegen Spa, aber einfach nur,
ich wollte sagen, was da passiert.
Um dafür Aufmerksamkeit, war einfach Zufall, um dafür Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, ja, also ein paar Länder gibt es da in der Formel 1 auch auf jeden Fall, wo man echt mal überlegen kann. Aserbaidschan ist auch so ein, das Thema. Ja. Immer wenn diese neuen Rennen kommen, kommt das Thema auch leise auf. So, dann wird die Frage mal gestellt. Dann lest ihr auch bei uns, müssen wir auch sagen, mal da eine Geschichte zu, ja, und dann war es das dann auch irgendwann so, ja. Das ist halt irgendwie so ein Thema, was dann immer schnell wieder, wird einmal aufgebracht so und verschwindet dann wieder in der Schublade so, ja. Also, ich meine, Formel E gab es das Thema dieses Jahr auch, mit Saudi-Arabien ganz groß
eigentlich. Das wäre mein nächster Punkt gewesen. Das ist halt in jedem großen Geschäft und die ganzen weltweit agierenden Sportarten sind alle Geschäfte, das Business so. Und ja, wenn dann halt so ein, auch etwas vielleicht Land, was fragwürdig politisch aufgestellt ist oder so, das Geld, das andere Geld bezahlt, dann wird da auch gefahren.
Ja, eben, darum geht's. Diese Länder haben dann halt meistens, oder sonst wären sie nicht da, weil eine Kultur, was den Sport angeht, haben sie im Regelfall nicht. Außer, dass ihre Staatsführer oder Scheichs halt Kohle ohne Ende haben und deshalb viele Sportwagen fahren, privat so, ja. Aber das war es dann. Also deshalb kommt man da nicht, man kommt dahin, weil die eben Geld auf den Tisch legen. So. Ja. Und das ist dann eben... Ja, offenbar wichtiger als Menschenrechte, ja. Ja, ja, es wäre natürlich schön, wenn es irgendwen gäbe, der das mal von prominenter Stelle ansprechen würde, ein Zeichen setzt. Aber, ich meine, man wirft ja auch immer gerne den Formel-1-Fahrern vor, wie unpolitisch sie doch alle sind. Aber mal ehrlich, das ist in kaum einem Sport großartig anders. Also speziell im Fußball ist auch noch eher noch glatt gebügelter, dass da mal einer was sagt, boah, sehr, sehr schwierig. Ja. So, die US-Sportler sind da ein bisschen besser. Da so footballmäßig, da gibt es schon mal so ein paar, jetzt nicht wegen Menschenrechten, aber auch so wegen irgendwelchen Trump-Geschichten und so. Mhm. Also, dass da mal einer auf jeden Fall Farbe bekennt, so ist da etwas häufiger, würde ich mal so sagen. Oder auch hier im Frauenfußball gab es ja auch mal hier irgendwie, wie sie, Rapinoe, die da zu irgendwelcher Ehrung nicht erschienen ist bei Trump oder so. Keine Ahnung, aber da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen mehr politisches Engagement. Formel 1 haben wir eigentlich nur Lewis Hamilton.
Der auch nicht so richtig.
Aber in so Fällen dann auch nicht. Ja, der macht schon mal so ein bisschen, aber auch andere Sachen, unabhängig davon, was weiß ich, Naturschutz, Tierschutz,
ja, das macht
was er so alles macht.
Also er ist so ein bisschen, Er sagt in Russland auf dem Podium auch, wie schön Russland ist. Eben. Auch wenn gerade Bürgerkrieg ist in der Ukraine. Also von daher.
Oder zieht sich in Abu Dhabi, das fand ich noch das Beste überhaupt zu dem Thema, das muss man noch sagen, zieht sich in Abu Dhabi oder wo war es? Ich glaube, in Abu Dhabi auf dem Podium halt aus. Und du siehst halt mitten da im arabischen Raum sein fettes Kreuz-Tattoo halt auf dem Podium. Das ist halt einfach.
Ja, ein bisschen Toleranz muss auch sein, ne? Ja, das ist okay. So, das kann er machen. Das kann er halten, wie er will. Ja. Wenn, wenn das arabische Volk ihn dafür dann nicht verurteilt, ist es ja gut.
Also ich glaube, es war, in dem Fall jetzt, will ich jetzt gar nicht so sagen, es war nicht sein Motiv
dahinter. Er wollte zeigen, wie geil er ist.
Genau, er wollte, glaube ich, mehr seinen geilen Körper zeigen.
Das war kein religiöses Statement, habe ich auch nicht so gesehen.
Ja. Nee, eben, genau. Aber einfach nur so die Situationskomik war ganz gut damals.
Ja.
Aber ich meine, da sagt dann natürlich keiner was. Also die werden sich auch ihren Teil gedacht haben und wahrscheinlich gebrodelt und getobt haben.
Das ist ja auch okay, wenn das einer tätowiert hat, weil er daran glaubt und dann zieht er sich halt aus, weil er es halt in dem Moment geil findet. Wenn ein Fußballer kriegt halt die gelbe Karte, wenn er aussieht, wenn er irgendwas tätowiert hat, ist auch okay. Ja. Kann jeder halten, wie er will. Aber die politischen Fragen halt, die großen globalen, die werden halt weder im Fußball noch in der Formel 1 irgendwo groß angegangen, weil da muss einfach die Kohle stimmen und dann wird da auch Sport gemacht und so ist es.
Gut, das war doch mal was anderes.
Da könnte man sehr viel drüber reden, über solche Sachen.
Ja, aber da kann man sich auch herrlich drüber aufregen.
Aber da ist der Sport nicht der richtige Ort für. Merkt euch das. So, wir fahren nur im Kreis.
Ja,
wir
ist halt...
Sonst haben wir über nichts was zu tun.
Ja, schon. Er ist halt, eben. Ja. Er ist halt eine ideale Bühne halt für diese ganzen reichen Menschen, um da ihr Land zu promoten und Tourismus zu promoten und alles. Darum geht es denen ja. Deshalb sollte man es auf jeden Fall mal ansprechen und deshalb vielen Dank für die Frage, dass wir auch an dieser Stelle einfach mal drüber geredet haben.
Richtig.
Jedes Mal zählt, würde ich da sagen. So, was bleibt uns noch? Danke sagen bleibt uns noch. Mal wieder für mittlerweile, glaube ich, schon 52.000 Abonnenten. Die Zahlen steigen rasant. Gerne natürlich den Channel weiterempfehlen euren Freunden, Bekannten, Familien, damit die hier auch mal ein bisschen Fragen vielleicht auch stellen können und abgeben können.
Ja, auch mal so ein bisschen, jetzt der Kollege, der jetzt mit der Formel 1 auch gar nicht so viel Mut hat, auch mal gerne so ein paar ortsfremde Fragen.
Ja.
Das ist eigentlich immer noch spannender als die ganzen, so, die ins Detail gehen.
So schaut's aus. Ja, und ansonsten auch vielen Dank für alle, die bereits unser Formular hier genutzt haben, um uns auch zu unterstützen in der aktuell, auch für uns wirtschaftlich jetzt nicht so glänzenden Zeit natürlich. Es trifft eigentlich jeden, auch uns ein bisschen. Von daher freuen wir uns natürlich weiterhin über jeden Support. Könnt uns gerne was da lassen. Unten ist ein Link dafür dabei, damit wir halt auch weiterhin dann wieder unsere Reisen buchen können, wenn es denn dann wieder losgehen sollte und es nicht letztendlich die letzte Formel 1-Saison war. Ja, und ansonsten, ja, die Technik braucht Upgrades hier und Wartung. Genau, Reisen. Was habe ich hier noch alles stehen, was ich hier ansprechen soll? Ja, kostenloser Content natürlich vor allem. Ganz wichtiges Thema. Also ihr kriegt hier so ein bisschen, was weiß ich, bei YouTube ist es eh drin, ein bisschen Werbung, aber ansonsten auf unserer Webseite kriegt ihr allen Content, bis auf ein paar Werbeeinblendungen, die vielleicht mal stören, aber wichtig sind. Kriegt ihr alles mundgerecht geliefert, ohne große Hürden. Von daher, damit das so weitergehen kann, gerne unterstützen. Ja, ansonsten natürlich auch immer beliebt die Glocke, das Like und das Abo. Der berühmte YouTube-Triathlon, der hilft uns auch immer. Der Algorithmus freut sich, der ist nimmer satt. Ja, gut. Und ansonsten weiß ich nicht, ob du noch
eigentlich nicht.
Letzte Worte an die Menschheit richten
willst. Es kommt ein weiteres Q&A und da komme ich wieder zu Wort.
Sehr schön, bis dahin.